Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Es ist heute ein verregneter Samstag im Mai. Ja, ich nehme nicht am Sonntag auf, ich nehme heute mal ausnahmsweise am Samstag auf. Einfach mal, um euch zu zeigen, wie viel ihr mir wert seid. Einfach damit ihr seht, boah, der macht auch mal samstags einen Podcast. Hat aber auch eher die Bewandtnis, dass ich heute wieder einen Gast dabei habe. Und das ist natürlich auch eine terminliche Frage. Er hatte keine Lust, sonntags morgens um 4:30 aufzustehen, zu der Zeit, wo ich normalerweise meinen Podcast aufnehme. Das ist natürlich gelungen. Aber wir haben uns heute terminlich irgendwie so hingekriegt, dass wir es irgendwie heute machen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er hier ist. Er ist ein junger Newcomer-Comedian. Ich glaube aus Essen, aber weil es nicht stimmt, wird er mich korrigieren. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er hier ist. Hallo, Tim.
Ja, hi. Schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich. Und genau. Essen war auf jeden Fall schon mal richtig.
Ja, sehr cool. Also Tim Jonas, ein junger Newcomer-Comedian, doch sagt man so, ne? Der seit einiger Zeit auf der Bühne unterwegs und ist auch, beziehungsweise auf den Bühnen. Wobei momentan muss man ja immer die Corona-Zeit so wegziehen. Also man sagt dann immer, ja, ich mache 5 Jahre Comedy minus ein Jahr Corona. Das ist natürlich gerade bei Leuten, die vor Corona angefangen haben, ein bisschen schwierig. Ich würde das Gespräch mit einer lockeren, entspannten Frage mal anfangen. Das tue ich immer so, wenn ich Gäste dabei habe. Also einfach irgendeine unverfängliche Frage. Und bei dir ist das die Frage, welcher ist dein Lieblingsdiktator?
Ich habe mich schon gefragt, was jetzt kommt, wie ich zu 9-11 stehe. Oder Lieblingsdiktator ist aber auch gut. Ich glaube, es muss schon einer mit den Klassikern sein. Also ich könnte jetzt natürlich irgendwie versuchen, mit Geschichtswissen anzugeben und irgendeinen afrikanischen Diktator rauszukramen.
So Idi Amin oder sowas.
Ja, ja, ja. Aber die großen drei sind dann natürlich doch irgendwie Hitler, Stalin, Mao.
Mhm.
Lieblingsdiktator ist natürlich schwierig.
Ich weiß nicht, unter
welchen Gesichtspunkten ich das jetzt beurteilen soll.
Ja, ich gebe zu, es ist so eine kleine Fangfrage, weil eigentlich kann man das ja gar nicht wirklich gut finden, aber wenn du jetzt selber mal als junger Mann davon geträumt hättest, Diktator zu werden, in welche Richtung würdest du dann eher gehen? Würdest du eher vielleicht versuchen, einen kommunistischen Staat aufzubauen? Würdest du wirklich so ein bisschen faschistoid werden oder hast du da eine bevorzugte
Diktatur? Nee, also ich glaube, da ist mein Herz doch zu links, als dass ich jetzt natürlich nicht Hitler sagen würde. Also ich sag mal so, wenn ich einen langweiligen Sonntag habe und ich zapp irgendwie durch ZDF Info, wo ich am ehesten hängen bleiben würde, wäre wahrscheinlich Stalin. So, das wäre das, was ich mir am ehesten angucken könnte. Ich glaube, so kann ich die Frage halbwegs unverfänglich beantworten.
Ja, das hast du sehr schön gemacht, finde ich. Also das war schon sehr gut. Ich habe es ja vorhin gesagt, Comedy ist ja jetzt schon seit geraumer Zeit nicht mehr wirklich möglich. Wie lange hast du denn Comedy gemacht, bevor Corona alles zerfickt hat?
Also ich hab angefangen im August 2019 und dann halt irgendwie ein halbes Jahr aktiv dabei gewesen. Und dann ging alles den Bach runter und seitdem hatte ich irgendwie halt letzten Sommer nochmal, als das so kurz möglich war, irgendwie 3-4 Mal irgendwie so eine Open-Air-Geschichte.
Ja.
Und ansonsten schäme ich mich fast schon immer, wenn ich irgendwie in irgendeinem Kontext erzähle, dass ich so Stand-up als Hobby mache, weil ich es de facto halt einfach schon sehr lange nicht mehr mache.
Ja, du hast es ja länger nicht mehr gemacht, als du es vorher gemacht hast eigentlich.
Ja, ja, ne? Letztendlich schon. Letztendlich bin ich mittlerweile ehemaliger Stand-up-Comedian.
Ja, das sind wir alle irgendwie. Das ist ganz traurig. Aber es gibt Hoffnung, es gibt einen blauen Schweif am Horizont, jetzt zwar nicht wettermäßig, weil das Wetter einfach beschissen ist, aber ich bin guter Dinge, dass wir jetzt im Sommer wieder langsam loslegen können und dass wir dann tatsächlich im Herbst auch wieder sowas Ähnliches wie Auftritte haben werden. Also ich bin da jetzt wirklich auch mal optimistisch. Also zwischenzeitlich hatte ich echt eine Phase, gerade so im Herbst, Winter oder auch ganz im Frühjahr, wo ich mir dachte so, ach, fickt euch doch alle, das wird überhaupt nichts mehr. War auch ein bisschen Resignation mit dem Spiel, aber ich glaube, so langsam wird das wieder vorwärts gehen. Du hattest ja unter anderem...
Ja? Sorry.
Ja, alles gut.
Da will ich dich doch einmal was fragen. Du hast auch von diesen Ersatzgeschichten gar nicht so viel gemacht, oder? Da habe ich bei dir zumindest nicht so viel mitbekommen, dass du mal irgendwie 3 Auftritte im Autokino hattest oder online ohne Publikum.
Nein, nein. Also ich habe ja das große Glück, nicht mehr von leben zu müssen und das große Glück, auch eine gewisse Würde noch zu besitzen, die ich gerne bewahren möchte. Und so Autokino-Geschichten. Und ich habe eine Livestream-Geschichte mal mitgemacht mit dem Oliver Thom in der leeren Diskothek und das mit so eingespielten Lachern. Und es war erbärmlich, also wirklich erbärmlich. Ja. Und Das ist halt, das macht halt einfach keinen Spaß. Auf der anderen Seite hatte ich jetzt vor ein paar Wochen mal dieses Ding mit dem Jochen Prang zusammen hier bei uns im Kontakthof, wo wir auch vor Leuten gestreamt haben, die dann durch dieses Feedbeat, glaube ich, heißt das, irgendwie die Möglichkeit hatten zu klatschen. Und das war okay. Ich glaube, es war aber, ich hätte auch wahrscheinlich nach einem Jahr keinen Auftritt mehr oder sozusagen, hätte ich wahrscheinlich auch geil gefunden, irgendwo in der Wäscherei aufzutreten oder einfach mal wieder was zu machen. Ich glaube, da ist einfach die Freude, dass man mal wieder was machen kann, war einfach größer, als es beim ersten Mal der Fall war. Aber muss nicht sein. Ich finde, das hat auch nicht viel mit Stand-up zu tun.
Sehe ich ähnlich. Ich finde, es fühlt sich halt alles nach Ersatz an, ne? Ja, sowohl für dich selbst als auch für alle, die dabei sind irgendwie. Und also ich kann total verstehen, dass Leute, die da irgendwie ein bisschen Geld mit verdienen müssen, dass die das alles mitnehmen, was geht. Ja, so. Aber ich habe mir auch gedacht, sollen die das mal machen?
Ja, genau.
Ich meine, mich hat auch keiner angefragt, so vielleicht hätte ich es dann doch gemacht, aber
habe ich mir auch gedacht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Da gibt es andere Leute, die auch ein bisschen mehr auf das Geld drauf angewiesen waren und für die ist es halt einfach wichtiger. Was natürlich toll war, ich war jetzt vorige Woche oder vor 2 Wochen, ich weiß es schon gar nicht mehr, man verliert auch so ein bisschen das Zeitgefühl, weil diese Tage jetzt so gleichförmig sind im Moment. Ich war bei dieser Geschichte vom unglaublichen Heinz. Comedy Home Run hieß das, war ich erst einen Tag da mit Juri von Stavenhagen und Jan Preuß und dann bei dem großen Finale mit 8 anderen Kollegen. Und das hat sich gut angefühlt, mal wieder unter Kollegen zu sein. Also dieses, du kennst das ja auch, wenn man so ein Open Mic hat, dass man so manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, das hat so was Klassentreffiges an sich, dass man so unter Comedians ist, wieder seine Gags machen kann und wieder so ein bisschen blöd labern kann. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Und das ist ja auch so ein Stück an diesem Hobby, sage ich jetzt einfach mal, weil es ja für uns beide vorrangig erstmal ein Hobby ist, was mir dann auch wirklich gefehlt hat, wo ich gemerkt habe, so Bühne, ja klar, ist natürlich auch geil, aber einfach auch so dieses, mit anderen kreativen Leuten zusammen zu sein, hat mir auch, also ich hatte das Gefühl, dass ich dadurch selber wieder kreativer werde, einfach, dass man halt so ein kreatives Umfeld hat, weil, was machst du beruflich, wo bist du momentan, wo verbringst du deine Tage?
Ich bin auch Büroangestellter. Ich habe im Moment so eine Homeoffice-Büro-Mischvariante irgendwie mal hier, mal da.
Ja.
Ingenieurbereich. Also ich glaube, unsere Arbeitsalltage sehen sehr ähnlich aus, dass wir einfach viel Zeit vor dem Bildschirm sitzen und mit Leuten telefonieren.
Ja, telefonieren, E-Mails schreiben. Aber das ist halt einfach so überhaupt gar kein kreatives Umfeld. Also Ich fand es auch ganz interessant. Ich habe jetzt meinen Auftritt hier bei dieser komischen Comic-Talk-Geschichte gesehen mit Hella von Sinnen. Wo sie mir sagte, ja, du arbeitest ja im Büro, mach doch Büro-Comedy. Und ich dann gesagt habe, so, nee, das möchte ich nicht. Das ist halt so, von außen betrachtet, man kriegt das oft auch im Büro selber. Also ich habe das auch oft im Büro selber gehört. So, oh, mach doch was Witziges hier übers Büro. Und da denke ich mir so, nee, also das ist halt einfach nicht das, was man als guter Stand-Up auf der Bühne machen möchte. Und das verstehen manche Leute nicht.
Ja, geht mir ähnlich. Ich konnte es bisher nie so in Worte fassen, aber ich dachte mir auch immer, eigentlich ist das ein Thema, da beschäftige ich mich irgendwie jeden Tag mit. Genau. Das ist was viele kennen.
Ja.
Aber ich habe auch nie was richtig Witziges jetzt darüber irgendwie gefunden. So.
Naja. Ja, die gute Comedy entsteht ja einfach auch aus vielen anderen Situationen. Und ich finde, das Thema Büro, ich sag mal, wenn du mal so einen Punkt hast, wo du was drüber machen kannst, also mal so ein einzelner Punkt, finde ich das okay. Also es gibt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das von Louis C.K. ist, das Bit, wo er irgendwie sagt, kennt ihr diese Menschen, die man so sehr hasst, dass man sie töten möchte? Und ich glaube, er hatte da als Beispiel auch, dass es halt diese eine Person im Büro gibt, die einem halt einfach so sehr auf den Sack geht, dass man kein Problem damit hätte, wenn sie sterbe. Ist natürlich wieder sehr, sehr dark, halt sehr Louis C.K., aber er macht es halt natürlich wieder überragend lustig. Und wenn man sowas hat, finde ich das okay. Aber ich fange jetzt nicht an, Büro-Comedy zu machen. Da kann ich ja auch gleich mir eine Mütze aufsetzen und mit einer lustigen Brille durch die Gegend laufen.
Ey, das ist mir auch, da werden wir ja vielleicht gleich noch kurz drüber reden, über meine kleine Show, Dies das Internet. Mhm. Da hast du auch schon mal Louis C.K. so irgendwie zitiert. Mhm. Das ist schon, weil ich habe keine Ahnung, du bist dann ziemlich klar auf der Seite Kunst und Person trennen und es ist halt einfach der Comedy-Gott nach wie vor, ne?
Ja.
Weil ich habe da einfach noch keine klare Meinung zu. So.
Ich muss zugeben, dass ich mich dass ich lange auch zwiegespalten war. Ich finde aber bei Louis, ich finde, man muss halt eine Skalierung ansetzen, glaube ich. Also ich finde zum Beispiel, ich fände es schwieriger, jetzt jemanden wie Cosby und seine Kunst jetzt noch geil zu finden, wo ich weiß, dass der wirklich Frauen unter Drogen gesetzt hat und vergewaltigt hat. Bei Louis C.K. weiß ich, dass er seine Macht missbraucht hat für sexuelle Dinge. Aber ich glaube, in meinem Empfinden fand ich das jetzt, oder fände ich das jetzt nicht so schlimm wie das, was zum Beispiel Bill Cosby gemacht hat. Und ich finde halt.
Aber scheiße ist es halt trotzdem.
Ja, natürlich,
also ich verstehe die Variante nur deswegen. Also, es ist halt schon der Punkt so. Ich glaube, manche Bits von ihm kann man sich deshalb einfach nicht mehr anhören.
Ja.
Weil man vorher so ein bisschen dachte, haha, ja. Er ist irgendwie der lustige, sexuell unbeholfene Typ.
Ja.
Und jetzt denkt man, nee, ist er nicht. Aber bei anderen Sachen bleibt es ja lustig.
So. Ja. Was ich da wirklich schade fand, war, dass er da nicht drauf eingegangen ist. Ich fände, das hätte Größe bewiesen, wenn er in seinem nächsten Special das auch wirklich thematisiert hätte und nicht einfach nur so, haha, no, wie war euer letztes Jahr? Meins war ja eher beschissen. So, ne, das
habe ich gar nicht gesehen, ehrlich gesagt.
Ja, man, er hätte drauf eingehen müssen. Er hätte es so machen müssen, wie er es eigentlich vorher auch immer gut gemacht hat, sich selbst in ein schlechtes Licht richten, stellen und sich darüber lustig machen. Dann hätte man ihn wahrscheinlich auch mehr verziehen, wenn er wirklich gesagt hätte, boah, das tut mir so leid und ich bin halt einfach ein sexuell kranker Motherfucker. Ich glaube, damit hätte er vieles wieder einigermaßen so gerade rücken können. Also die Taten natürlich nicht. Aber ja, ich finde, da bin ich natürlich auch voreingenommen. Ich finde schon, dass man bei dem, was er vorher gemacht hat, also ich fand die Sachen ja immer gut. Das wäre auch genauso so verlogen, hinterher zu sagen, nö, ich finde die Sachen nicht gut von dem.
Ja.
Weil ich das Material fand ich gut.
Die Frage ist für mich jetzt eher, ob man ihn noch finanziell auf irgendeine Weise supporten muss. Ne? Da kann man schon irgendwie deutlicher sagen, nö, habe ich
ja, das ist richtig.
Drauf. Aber jetzt so zu tun, als wäre er nie witzig gewesen, wäre halt
genau. Nein, also da gebe ich dir vollkommen recht. Da muss man gucken, ob er das machen möchte. Aber er hat einfach auch gute Sachen gemacht. So Sachen wie diese Louis C.K.-Serie, die er gemacht hat, dieses Louis und auch viele, viele Sachen, die er auf der Bühne gemacht hat, sind halt einfach überragend. Und das finde ich, dass er vielleicht einfach ein arschiger Typ ist und vielleicht auch manche Grenze überschritten hat, es sollte halt nicht darüber hinwegtäuschen, dass er halt einfach so ein Typ ist. Aber ja, ich mache da schon so ein bisschen, bei ihm mache ich eine Differenzierung, aber das liegt natürlich auch an Sympathien, das muss ich ganz klar sagen. Da bin ich natürlich auch nicht, ne? Bin ich natürlich auch jetzt nicht der Typ, der da straight seine Prinzipien hat. Ich bin ich wandle da immer ganz gerne auch von rechts nach links und es geht immer nach Sympathie und das, was ich empfinde.
Wollte ich jetzt auch gar nicht als Riesenthema aufmachen, ehrlich gesagt, war mir nur aufgefallen.
Naja, also ich finde, das ist ja ein Thema. Das ist ja auch in der deutschen Comedy-Szene wieder ein Thema geworden seit einiger Zeit. Und da muss man halt überlegen, wie steht man dazu und was, wie positioniert man sich. Aber auf der anderen Seite bin ich auch kein moralischer Kompass für andere Leute. Also ich glaube, mein eigener moralischer Kompass funktioniert einigermaßen gut. Finde ich zumindest, ich komme damit gut zurecht, aber ich werde niemals mich da als großes Vorbild hinstellen wollen. Dafür bin ich halt einfach auch manchmal vielleicht ein bisschen auf der falschen Seite der politischen Korrektheit unterwegs. Aber es ist ja...
Ja, könnte man jetzt wahrscheinlich stundenlang
drüber genau.
reden, aber es war mir nur kurz aufgefallen, weil du es gerade angesprochen hattest.
Ja.
Weil sie ihn zitiert hat.
Genau, ihr hattet ja auch eine super tolle Show im, wie heißt das nochmal? In der Jazzkeller war es nicht? In der Tempelbar, genau. Im Keller Tempelbar. Von der Tempelbar in Essen, ein Open Mic, was eigentlich auch gut funktioniert hat, ne? Also lief gut.
Ja, also letztendlich, ne? Wir hatten es zweimal, dann war Corona. Genau,
ja.
Aber die zweimal hat es echt super funktioniert. Das hat halt all das ausgemacht, was unter pandemischen Gesichtspunkten schrecklich ist, aber aus Comedy-Gesichtspunkten halt super geil.
Ja.
Viele Leute, möglichst eng, schwitziger kleiner Keller irgendwie. Ja. Also Stimmung war da schon super, aber das ging jetzt halt seit anderthalb Jahren nicht mehr.
Ja, genau. Also ich bin da guter Dinge, wie gesagt, dass es bald wieder losgeht und würde mich natürlich freuen. Ich bin ja ein großer Verfechter davon, dass Künstler mal ihre eigene Bühne machen sollen. Das belebt ja nur so ein bisschen das Geschäft. Wie bist du denn dazu gekommen, überhaupt Stand-up machen zu wollen? Was war der Trigger? Oder was war vorher da die Leidenschaft dafür? Oder hast du die Leidenschaft dafür erst entdeckt, als du da irgendwie drin stecktest?
Doch, also auf jeden Fall war ich vorher auch schon Fan irgendwie, dass ich mir immer mal wieder Sachen angeschaut habe. Also wenn ich so zurückdenke, auch früher schon, so bei YouTube dann irgendwelche Nightwatch-Clips oder so, damit hat es wahrscheinlich angefangen. Und wenn man dann mehr drin ist, dann entdeckt man wahrscheinlich auch mehr so seinen eigenen Geschmack irgendwie, dass man mal bewusst nach einem Comedian googelt und sich nicht einfach nur das anschaut, was man so vorgesetzt bekommt. Bei einer Thorsten Sträter-Show war ich vorher auch schon mal. Den hast du ja auch schon mal supportet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dadurch habe ich dann irgendwie einfach Bock bekommen. Und ich hatte auch einfach Bock auf ein kreatives Hobby, muss ich sagen, weil ich hatte vorher immer so einfach hab ein bisschen Sport gemacht oder so mal als Hobby. Und gerade als ich dann angefangen habe, einfach straight zu arbeiten und nicht mehr irgendwie zu studieren oder zur Schule zu gehen, hat mir so dieser kreative Ausgleich so ein bisschen gefehlt. Und dann hatte ich da irgendwie Bock drauf und dachte, warum nicht mal ausprobieren? Und dann so nach den ersten zwei, drei Open Mics war ich aber auch ziemlich gehuckt. Die sind verschieden gut gelaufen, aber immer so, dass ich entweder dachte, boah, das möchte ich noch besser machen oder boah, das möchte ich auf jeden Fall wieder machen. Und war immer irgendwie ein Punkt, dass ich dachte, nee, das machst du jetzt weiter so. Ja.
Wie bist du denn an den ersten Auftritt gekommen, sozusagen? Also hast du einfach im Internet geguckt? Also wie würdest du jetzt zum Beispiel dem Jürgen, das ist jetzt kein Name für einen 16-Jähriger, aber dem Tim 2, der jetzt zu Hause sitzt, gerade 18 geworden ist und auch gerne Stand-up machen möchte, weil er es geil findet, was würdest du dem raten? Wie kommt der da rein? Wie kommt der an das Hobby heutzutage? Also bei mir ist ja ein komplett anderer Weg gewesen, weil ich ja, wie gesagt, durch diese Poetry Slam Schiene da so ein bisschen reingerutscht bin. Aber wie kommt man heute sozusagen dazu, Stand-up zu machen?
Ja, also ich habe es tatsächlich sozusagen erst im zweiten Schritt gegoogelt. Ich hatte meinen ersten Auftritt bei Boing in Düsseldorf. Boing gibt es noch, Boing in Düsseldorf gibt es nicht mehr.
Genau.
Aber das hatte ich mal in einem anderen Podcast einfach, in einem anderen Comedy-Podcast so gehört. Beim Podcast UFO, weiß ich nicht, ob dir das was sagt, aber
Ja,
da
ich kenne
war mal irgendwie die Rede davon.
Genau.
So, und daher hatte ich den Namen einfach im Kopf. Aber ich glaube, mittlerweile kann man tatsächlich einfach Stand-up-Comedy, Open Mic. Und dann so grob da, wo man wohnt, googeln. Und wenn man Glück hat, ist in der Nähe eins. Wenn man Pech hat, muss man ein bisschen weiter
Ja,
fahren.
genau.
Aber eigentlich sind da die allermeisten Leute, die sowas veranstalten, relativ offen, dass wenn du die anschreibst und sagst, hier mein erster Auftritt, dass sie entweder sagen, ja, komm vorbei oder ja, dieses Mal ist voll, aber beim nächsten oder spätestens beim übernächsten Mal kannst du mal kommen. Und ich glaube, dann einfach machen. Also ich finde es schon wichtig, dass man sich vorher so ein bisschen mit auseinandersetzt, nicht nur allgemein witzig ist, sondern was auch im Bereich Stand-up eben witzig ist, was auf einer Bühne funktionieren kann. Aber wenn man dann die ersten 5 Minuten geschrieben hat, ja, einfach machen und gucken, wie es klappt, ne?
Ja, genau. Wie fandest du denn, du hattest ja ein bisschen das Glück, in diese Szene zu kommen, als es gerade so richtig anfing zu florieren. Also so das Jahr oder anderthalb Jahre vor Corona hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass gerade mit dem Stand-up das passiert, was so ein paar Jahre vorher mit dem Poetry Slam passiert ist, dass es halt so einen gewissen Hype dafür gab. Natürlich auch durch so Leute wie Felix Lobrecht oder Maxik Stettenbauer, die dann die Message des Stand-up hinaus in die große deutsche Welt getragen haben. Und dadurch, dass in Berlin plötzlich überall Open Mics waren, dadurch, dass auch im Ruhrpott und im Ruhrgebiet überall Open Mics waren oder im Rheinland, hattest du natürlich die Möglichkeit, dich so ein bisschen in ein gemachtes Bett zu legen. Wie hattest du denn so die Empfindung der Szene, als du reingekommen bist? Also ich kriege das ja immer, ich bin ja meistens immer der große Alte, wenn ich irgendwo beim Open Mic auftauche, bin ich meistens immer der Älteste und einer von denen, die das so am längsten machen. Erstaunlicherweise machen wenige Kollegen, die einen ähnlichen Status haben wie ich, Open Mics, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also das gibt natürlich auch Ausnahmen, aber irgendwie trifft man die selten auf Open Mics. Aber ich mache das immer super gerne. Aber ich sehe halt immer nur so, ich sehe halt oft, dass mal neue Gesichter auftauchen, dann sehe ich neue Gesichter wieder verschwinden. Aber wie hat sich das denn für dich so angefühlt, in diese Szene reinzukommen? Hattest du das Gefühl, da willkommen zu sein? Hattest du das Gefühl, da auf Grenzen zu stoßen? Irgendwie ist mein Mikro heute ein bisschen bockig, glaube ich. Aber ich glaube, nee, es sind die Kopfhörer, die bockig sind. Warte. Ah, das war der Kopfhörer. Ich habe meine Stimme gerade nicht mehr selber gehört. Das hat mich
Ah,
völlig
okay.
verwirrt. Ja, hattest du das Gefühl, dass du da irgendwelche auf Grenzen stößt oder dass du da nicht willkommen bist? Was war so ein bisschen das Gefühl, als du da reingekommen bist?
Also tatsächlich warst du auch bei meinem allerersten Open Mic dabei, bist da aufgetreten. Ich war für dich wahrscheinlich nur irgendein Typ, so. Ich kannte dich vorher halt auch noch nicht. Aber als wir dann so draußen standen, hast du so ein bisschen erzählt einfach und ich stand da mit großen Augen und habe gedacht, wow, was der alles zu erzählen hat, so.
Ja, das hört
Das
sich
war auf
sehr
jeden Fall
nach,
schon mal
das hört sich nach mir an, auf jeden Fall, ja.
war auf jeden Fall schon mal cool, irgendwie das so mitzubekommen. Und ich gebe dir vollkommen recht, ich bin irgendwie so ein bisschen dann eingestiegen, wo viele eingestiegen sind und diese Szene einfach zumindest so in Köln, in NRW größer geworden ist. Und ich glaube, das hat so ein bisschen leichter gemacht auf der einen Seite, weil einfach viele neu angefangen haben. Und ich habe dann oft einfach auch mit Leuten angefangen, mit Leuten gequatscht, so die hatten halt 3 Monate vor mir angefangen oder 2 Wochen nach mir angefangen oder so. Das heißt, da ist einfach nochmal so eine neue Generation entstanden. Und in der habe ich mich schon auch irgendwie wohlgefühlt und ich habe zumindest jetzt nicht das Gefühl gehabt oder nie eine Situation gehabt, wo ich das Gefühl hatte, dass jemand mir das Gefühl vermittelt, was will der denn jetzt hier? Warum fängt denn so jemand jetzt mit Comedy an irgendwie? Der kann das noch gar nicht, weil ja allen bewusst ist, dass selbst wenn ich mal irgendwie nicht witzig war oder so, dass man diese also so anfängt, ne? Man geht nicht auf die Bühne und ist irgendwie sofort Profi. Insofern habe ich mich schon willkommen gefühlt, klar. Allerdings hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass das Verhältnis zwischen den neu entstehenden Open Mics und den neu entstehenden Bühnen und den Comedians, die anfangen, schnell nicht mehr so ganz gestimmt hat. Dass schnell bei Open Mics mehr Leute auftreten wollten, als irgendwie einfach Platz da war, als Open Mics da waren. Und dann ist es natürlich schon einfach so, dass du als derjenige, der jetzt irgendwie 4 oder 5 Auftritte hattest von jemandem, der so ein Open Mic irgendwie hostet, nicht als erstes eingeladen wirst, wenn da auch Leute irgendwie auftreten wollen, die das seit Jahren machen und einfach schon besser sind, so. Das ist ja auch nachvollziehbar, aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, dass alle Bock haben darauf, dass neue Leute kommen.
Ja, das ist aber das auf der anderen Seite ist es ja eigentlich auch ein Vorteil, weil man dann ja vielleicht so ein bisschen dazu motiviert wird, selber sein Ding zu machen und selber seine Bühne aufzubauen und selber ein Teil dieser Szene zu werden. Also das ist ja dieser Unterbau, der jetzt die letzten Jahre entstanden ist, ist ja das, was ja in den USA oder in Großbritannien halt schon lange gibt, dass es halt schon lange da eine Open-Mic-Szene gibt. Und das hat halt komplett gefehlt in Deutschland. In Deutschland bist du ja irgendwie gekommen wie nee, zu dem zur Comedy gekommen wie das Kind zur Taufe, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Oder das Kind in den Brunnen? Nein, das war gefallen.
Ey, ich weiß, welches Sprichwort du meinst, ich weiß aber auch nicht, wie es geht irgendwie.
Und ja, dadurch, dass halt jetzt viele junge Leute kommen und es viele auch von denen auch ernst meinen. Wie gesagt, du hast halt Gesichter, die siehst du zweimal oder nie wieder. Dann weißt du, okay, die sind mit dem Versagen nicht klargekommen oder die haben das vielleicht doch nicht gespürt. Aber du hast halt Leute wie dich jetzt oder Saskia in Essen oder hier der Kollege in Dortmund, der die King Kong Show gemacht hat, die meinen es halt dann ernst und machen halt ihr Ding. Und das finde ich halt super gut und ich finde das auch super wichtig. Und das ist auch wichtig, dass der Nachwuchs kommt und dass der Nachwuchs auch merkt, dass er willkommen ist, einfach weil das halt ja die Zukunft des Hobbys ist. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es so eine gewisse Stutenbissigkeit manchmal gegeben hat, auch zwischen älteren und jüngeren Comedians oder so Nachwuchscomedians. Aber ich glaube, das ist halt ganz normal, weil man dann immer so das Gefühl hat, da, oh, da kommen jetzt, das ist ja, glaube ich, in jedem Beruf so, ob du jetzt ein alterner Schauspieler bist und dann kommt plötzlich der junge, gut aussehende Schauspieler hinterher, dass dann denkst du, ach, der will mir meinen Platz wegnehmen. Aber eigentlich ist das Bullshit. Jeder kann sich ja, wenn er gut ist, seine eigene Zielgruppe aufbauen.
Ja, ich glaube, in dem Bereich war ich einfach noch nicht. Also die bezahlten Auftritte, wo es mal so ein bisschen Spesen für gab, die halten sich nur sehr in Grenzen. Ich glaube, dann wird es halt irgendwann ein Punkt, ne? Wenn du das einfach seit Jahren beruflich machst und auf einmal merkst, oh, die Leute laden jetzt doch irgendwie andere Leute
Ja,
ein und
genau.
geben denen das Geld, ne?
Ja.
Dann kann ich auch nachvollziehen, dass man da erstmal so ein bisschen gucken muss, dass man doch seinen eigenen Weg noch findet.
Ja.
Aber in dem Bereich war ich einfach noch nicht. Also insofern habe ich das jetzt noch nicht so stark mitbekommen.
Ja, also das wird ja hoffentlich kommen. Wir haben ja ein bisschen die Chance, in Deutschland zu sein, wo es ein bisschen anders läuft als in den USA. In den USA musst du ja teilweise deine eigene Verwandtschaft mit in den
Ja.
Club zerren, damit du überhaupt spielen darfst. Und sei mir mal ehrlich, wenn du in Deutschland jetzt nicht unbedingt super scheiße bist, schaffst es eigentlich auch relativ schnell zu den Nightwars und zu den größeren Shows, wo es halt zumindest ein bisschen Kohle gibt. Also es muss schon echt richtig Kacke sein, um nicht irgendwie zu packen, gelegentlich mal ein paar bezahlte Auftritte und so einen Kram zu kriegen. Und wenn du gut bist, kannst du es ja sogar relativ weit schaffen, dass du halt tatsächlich dann immer bei Nightwish und so unterwegs bist und da eine gute Mark verdienen kannst. Wie gesagt, da haben wir schon.
Vor allen Dingen an dem, was du gerade erwähnt hast, dass es eben nicht wie in den USA ist, dass einfach auch auf ein Open Mic noch normale Leute kommen und du nicht nur deine Freunde mitbringst, genau, damit überhaupt jemand da ist.
Ja.
Ich finde, vor allen Dingen macht es das eben im Moment noch deutlich leichter, eine Show zu etablieren.
Ja.
Also gerade wenn du in einer Stadt wohnst, wo es noch nicht so wahnsinnig viel gibt, und in Essen war das zum Beispiel so,
ja,
dann schreibst du auf ein Plakat Comedy,
ja,
und postest das irgendwie in 3 Facebook-Stadtteilgruppen,
ja,
und dann sagen Leute, ach ja, Comedy finde ich gut, so.
Ja. Ja,
ohne, genau, unbedingt zu wissen, was jetzt ein Open Mic ist, aber das erfahren sie dann ja schon,
ja,
auch. Und insofern, irgendwie die Leute, die da Bock drauf haben, sind da, und das ist ja irgendwie das, was am wichtigsten ist.
Ja, ja, und vor allem, ich glaube, heutzutage hat Comedy auch so, es fängt an, ein besseres Standing zu haben, als es noch vor 10 Jahren hatte. Heutzutage wissen die Leute, dass wie gesagt, dass Leute wie Lobrecht oder Stettenbauer oder Kebekus, und dass es halt Leute gibt, die halt auch Comedy eher so nach dem amerikanischen Prinzip machen. Und gerade junge Leute sind ja auch, die haben das ganz gut drauf mit diesem Internet, habe ich mir sagen lassen. Und die wissen halt, dass es halt bei Netflix Specials gibt, die gucken sich ihre YouTube-Specials an, die wissen, dass es halt da was anderes gibt als Kenze, Kenze, Kenze. Und das sind ja die Leute, die ja auch zu den Shows gehen. Das sind halt Leute, die weltoffen sind, die so ihre kulturelle Grenzen auch ein bisschen öffnen. Deswegen funktionieren ja auch so Leute wie Bill Burr auch in Deutschland. Also ich war vor 3 oder 4 Jahren mal im Tanzbrunnen in Köln bei Bill Burr, es war halt ausverkauft. Mhm. Hätte es wahrscheinlich vor, keine Ahnung, 15 Jahren vermutlich in dem Stil jetzt auch nicht gegeben. Also ich glaube, ja, wir lebten da in einer ganz guten Zeit eigentlich, was Comedy und so angeht. Und ich finde es halt gut, wenn Nachwuchsleute kommen und wenn Nachwuchsleute halt ja ihr eigenes Ding halt machen. Du sagst es gerade, es war relativ einfach, die Show zu etablieren. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht mit den Shows in Wuppertal, die waren ja auch immer ausverkauft hinterher. Aber jetzt machst du ja eine Internetshow in einer Zeit,
ja,
wo jeder eine Internetshow macht. Wie ist es denn da? Das ist schon schwieriger zu etablieren, oder? Das ist hartes Brot, würde ich fast behaupten, oder? Ich bin selber, was das angeht, also ich mache ja meine Podcast-Geschichten und ich mache ja hier und da mal ein paar Videos und ich merke, meine Reichweite ist echt beschissen. Und
ja,
ich verstehe das Game auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber manchmal muss man halt auch einfach Sachen machen, die einem Spaß machen.
Ja, genau. So versuche ich es auch zu sehen. Also ehrlich gesagt, so das Game, ich bin da auch kein Social-Media-Experte. Ich habe auf keinem meiner Social-Media-Accounts irgendwie eine Followerschaft, die über groß das, was ich halt privat an Leuten kenne, hinausgeht.
Ja.
Aber trotzdem, das war auch so ein Ding, auf das ich einfach Bock hatte,
genau,
und dann mal gesagt habe, naja, mal gucken, wie groß das wird. Also Dies, das Internet heißt die Show, die du gerade ansprichst. Und ich finde, es ist ja zumindest in dem Maße was zumindest mal nicht jeder macht, als dass es jetzt eben ein bisschen mehr Aufwand hat als ein Podcast. Das hat so. Podcast,
genau,
ist ein cooles Medium, aber es gibt halt auch wahnsinnig viel davon.
Ja, das so. Stimmt, und, ja.
Da hatte ich das Gefühl, jeder, der vielleicht mal Bock auf ein bisschen Video noch dabei hat, ein bisschen Leute angucken, der könnte sich ja vielleicht das mal anschauen. Und zusätzlich war es halt auch einfach so ein bisschen Lockdown-Langeweile, ne, dass ich das Gefühl hatte, irgendwas muss man ja machen.
Das ist richtig.
Und warum sollten Stand-Up-Comedians jetzt eigentlich einfach nur dann witzig sein können, wenn sie irgendwie auf einer Stand-Up-Bühne stehen können? Die meisten sind ja auch außerhalb davon einfach witzige Typen. So.
Das bin ich voll bei dir. Also ich habe auch gerade in Corona gelernt, dass man halt einfach auch mal andere Sachen machen kann, über seinen Horizont hinausgehen kann. Weil das sind ja alles Sachen, die du ja mit so in dein Portfolio des Könnens mit reinstecken kannst. Also wenn du Dinge schon mal gemacht hast und weißt, wie sie funktionieren, kann dir das ja auch später was helfen. Also auch wenn die jetzt, sagen wir mal, nicht mega erfolgreich sind am Anfang, hast du ja eine Erfahrung und ein Wissen, was du sammelst. Und das kommt dann halt mit in diesen kleinen Apothekerschrank deiner künstlerischen Erfahrung. Und da kannst du halt immer drauf zurückgreifen. Deswegen, und ich finde die Idee des Formats auch sehr cool, wenn ich ehrlich bin. Also kannst du es nochmal so unseren 3 Zuhörern einmal genau erklären, worum es da geht?
Kann ich sehr gerne machen. Also letztendlich geht es um Internethumor, um Social Media, um Memes und um alles, womit wir so irgendwie viel zu viel Zeit verbringen. Nur das eben in einer Gameshow aufbereitet. Also ich bin der Moderator und Gameshow-Master sozusagen und habe immer 3 Gäste, oft Comedians, manchmal aber auch eben einfach Leute, die ich gut kenne und witzig finde oder Leute, die was anderes so im Internet machen, eingeladen und denen immer im Vorhinein vor der Aufzeichnung sozusagen Aufgaben gestellt. Zum Beispiel in der Show, in der du auch dabei warst, in der Folge Folge 2, hatte ich als eine Aufgabe euch eine Folge von My Little Pony geschickt, was ja früher irgendwie mal so ein bisschen ironisch ein Ding war.
Ja, ich erinnere mich.
Und ihr solltet daraus eben ein Meme basteln. So. Und ich habe dann letztendlich bewertet, welches Meme das Beste ist. Und dafür wurden dann Punkte vergeben. Und darüber wird dann noch diskutiert jeweils. Und ich fand es einfach eine witzige Geschichte, aus sowas Albernem wie jetzt irgendwelchen Memes so eine Show zu machen und dann das Ganze auch noch irgendwie ernsthaft gegeneinander zu diskutieren und da Punkte zu vergeben. Und ich fand das einfach eine witzige Idee und habe zum Glück genug Leute gefunden, die das auch witzig fanden und da mitmachen wollten.
Ja.
Und drei Folgen gibt es davon schon, drei werden jetzt erstmal noch kommen. Und ich freue mich über jeden, der da mal Lust hat, reinzuschauen.
Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mitzumachen und einfach sich auch vorher Gedanken machen. Also diese Aufgabenstellungen waren schon sehr witzig. Gut, ich musste mir eine Folge Little Pony angucken, aber zum Glück hat man ja auch die Möglichkeit, die jetzt, glaube ich, zwei oder bis sogar dreifach laufen zu lassen bei YouTube. Von daher ging das relativ schnell. Aber es war trotzdem eine Qual. Aber es hat halt wirklich, wirklich viel Spaß gemacht und ich fand die Idee auch sehr cool. Deswegen habe ich natürlich auch zugesagt. Wo kann man die Show jetzt genau sehen? Bei YouTube?
Genau, bei YouTube. Der Kanal heißt Dies, das Internet. Tatsächlich, ich freue mich, wenn man Dies, das Internet googelt, dann kommt das auch als erstes.
Ja, das ist immer
gut. Ich habe auch eine Facebook- und eine Instagram-Seite, da mache ich ihn doch so ein bisschen nebenher. Aber die Hauptadresse ist YouTube sozusagen.
Ja, alles klar. Schaut euch die an. Es gibt drei Folgen, drei kommen noch und danach überlegst du, wie es weitergeht. Du weißt
das. Danach überlege ich, wie es weitergeht, genau. Also wir haben das jetzt ja über Zoom gemacht. Mhm. Das war natürlich ein bisschen der allgemeinen Situation geschuldet.
Ja.
Ich überlege, ob man das nicht vielleicht auch tatsächlich mal, dass man sich irgendwo trifft und das aufnimmt. Ob das klappen würde, bin ich noch so ein bisschen am Überlegen. Und zusätzlich hat es halt eben doch einfach auch viel Zeit gekostet. Also wenn du so in dem Podcast manchmal erzählst, irgendwie Family, Vollzeitjob und Comedy und eben doch noch deutlich mehr Comedy, dann erblasse ich immer vor Neid, weil ich denke, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Und das würde ich jetzt bei der Show eben auch noch mal schauen müssen, wann da mal wieder einfach die Zeit für ist.
Ja. Ja gut, man muss sich die Zeit einfach nehmen. Das ist halt die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man, das geht ja eigentlich auch. Also es sind ja immer nur, ja, doch, ist doch mehr als Geld, ich denke. Aber man muss halt einfach sich selber dann auch mal die Zeit nehmen. Gerade wenn man, ich glaube, wenn man kreativ so ein bisschen getrieben ist, ist es auch wichtig für einen, für die Entwicklung und für das Wohlbefinden. Also ich habe es ja auch selber gemerkt, während Corona, als ich nichts gemacht habe, dass ich da echt langsam Banane wurde. Deswegen habe ich auch wieder angefangen, Pen und Paper zu spielen und also ein paar andere Sachen noch. Wir arbeiten jetzt gerade noch an einem Drehbuch, beziehungsweise das Drehbuch ist jetzt schon fast fertig. Jetzt wollen wir die Serie nochmal eintüten und dann gucken, ob irgendjemand daran Interesse hat. Aber halt irgendwas zu machen, finde ich halt einfach super wichtig. Manchmal geht es auch gar nicht darum, ja, wie gesagt, damit erfolgreich zu sein, sondern es geht einfach erstmal darum, kreativ irgendwas zu machen. Man findet immer ein paar Leute, die die Sachen dann gut finden. Und ich finde, gerade wir, die vielleicht da in dieser Comedy-Schiene auch unterwegs sind, brauchen ja auch manchmal so diesen Ausgleich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so dieses Bedürfnis, auf die Bühne zu gehen und sich den so ein bisschen die Wut oder den Ärger so von der Seele zu reden und sich danach gut zu fühlen, ist auch immer ein Ventil. Und ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, jetzt gerade diese neuen Medien auch zu benutzen, wie gesagt, ich persönlich sehe mich jetzt nicht bei TikTok. Das wäre sehr schräg. Das hätte irgendwas von dem alten Mann, der vor der Schule rumlungert, finde ich. Also von daher lasse ich da meine Finger von. Aber es gibt ja viele andere Möglichkeiten. Und ich glaube, dass man vielleicht sogar einige der Formate, die sich jetzt durch das Internet so ein bisschen da so ausprobiert haben, vielleicht sogar mal irgendwann auf die Bühne bringen kann. Das ist ja auch mal so eine Überlegung, die man hinterher haben kann. Von daher ist es nie vergebene Liebesmühe. Hast du denn sonst momentan irgendwelche Projekte, die irgendwie in die kreative Schiene gehen? Oder ist das jetzt erstmal ausharren, bis es wieder losgeht?
Ja, so ein bisschen das. Also die Nachbereitung von Dies, das Internet hat dann doch immer eben auch noch Zeit in Anspruch genommen. Also da sind ja noch so Grafiken, auch wenn ich dafür nicht zuständig war, so für den groben Schnitt war ich zuständig. Und das habe ich eben auch noch nie gemacht. Und das ist auch so ein ganz bisschen, wie du vorhin gesagt hast, das ist einfach cool, sowas auch mal gemacht zu haben und dann zu können.
Ja.
Also mir fallen jetzt einfach auch schon 1000 Dinge ein, die ich, wenn ich sowas nochmal machen würde, anders machen würde. Und man lernt halt einfach dazu.
Genau.
So, und ansonsten warte ich ein bisschen, dass es wieder losgeht. Gegebenenfalls dann einfach schon Open Mic, Open Air, ein paar Open Mics zu machen, Open Air Mics sozusagen.
Ja.
Genau, das sollte ja hoffentlich bald wieder möglich sein.
Wie ist denn die Situation in Essen? Die Heldenbar gibt es aber noch, weil man muss ja echt Angst haben. Also bei mir hat zum Beispiel das Freigeist in Viersen, wo ich die Shows immer in Viersen gemacht habe, hat jetzt den Löffel abgegeben sozusagen. Die sind jetzt nach Österreich, haben dann ein Hotel aufgemacht, weil das Ding halt einfach nicht mehr funktioniert hat, weil das ja nicht mehr aufmachen konnte. Also da der Laden ist schon weg. Wie sieht es bei euch aus so?
Tempelbar heißt die.
Tempel, die Heldenbar gibt es aber auch noch in Essen, oder?
Das
ja, doch,
kann sein, das weiß ich
da gibt's nämlich, gar nicht. Da gab es nämlich auch einen Poetry Slam.
Ja, okay, möglich. Also die gibt es noch. Mhm. Prinzipiell hast du natürlich vollkommen recht, muss man einfach mal gucken, was dann wieder aufmacht und was nicht. Mhm. Aber da wird es jetzt in Essen auch den, ich glaube, Kultursommer oder so heißt das, Straßenkultursommer. Ah, okay. Den sponsert die Stadt zum Teil auf jeden Fall. Und ja, da soll cool, eben an allen Ecken und Enden irgendwie Straßenkunst stattfinden. Und vielleicht werden wir in dem Rahmen auch mal ein Open Mic machen. Mal gucken, ob es klappt. Aber ein bisschen um die ganze Sache Kultur wieder irgendwie zum Start zu bringen.
Nach vorne ficken. Entschuldigung, das war jetzt falsch. Ich muss mir diesen ab 18 Aufkleber jede Folge auch wirklich verdienen.
Musst du dir verdienen sozusagen.
Ja, genau, ja. Deswegen muss ich einmal die Folge immer ficken sagen. Meistens mache ich das, egal. Dann drücke ich auf jeden Fall super, super die Daumen, dass das klappt. Wie gesagt, ich war da immer gerne. Gerade ich mag halt kleine, enge Locations, wo die Leute schön eng beieinander sitzen. Das ist halt bei Comedy fast geiler, als wenn du in einer großen Halle spielst mit 1000 Leute, wenn die in so einer, keine Ahnung hier, so einer Arena ist oder so. Und natürlich ist das geil fürs Ego, weil du denkst so, wow, das sind 1000 Leute, die mich gerade sehen wollen. Aber fürs Gefühl ist ein kleiner Laden mit 80 Leuten, die so eng sind wie unten deine Tempelbar in dem Keller, schon geiler, muss ich sagen. Und
das ist auch der einzige Grund, warum ich noch keine Tausenderhallen gespielt habe.
Ja.
Ich möchte das einfach nicht. Ja, aber ich gebe dir vollkommen recht. Also Lachen ist halt einfach wahnsinnig ansteckend. Ne? Ja, und da merkt man schon jetzt so die Open-Air-Shows, die letztes Jahr stattgefunden haben, so cool es war, dass wieder was ging.
Ja.
Wenn du einfach den Nächsten, der lacht, in 1,50 Meter Abstand hast irgendwie, dann überträgt sich das einfach nicht so.
Ja,
das merkt man dann halt auch einfach.
Das fehlt so, es fehlt ein bisschen so die Unmittelbarkeit. Manchmal, ich habe sogar schon mal die Erfahrung gemacht, dass du, also ich habe jetzt nie in so einer Lanxess-Arena oder sowas gespielt, aber ich kenne Leute, die ja schon mal gespielt haben, das ist ja auch mal geil. Ich habe selber schon mal in so einem Laden gespielt, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, auch irgendwo im Bergischen Land, Gummersbach oder so, das war so ein schlauchartiger Saal und es hat manchmal gedauert, bis die Lacher von hinten zu dir kamen und das hat mich weil ich habe ja eine gewisse Energie und ich baller ja ganz gerne. Und rede auch oft einfach viel zu schnell und viel zu chaotisch, aber das hat mich dann völlig durcheinander gebracht. Und wie gesagt, da fand ich halt so eine Heldenbar, nein, so eine Tempelbar, Junge, was habe ich denn mit der Heldenbar? So eine Tempelbar oder halt auch Boeing und diese engen kleinen Clubs ist halt einfach fürs Gefühl, finde ich, viel geiler. Und da wäre ich froh, wenn das auch bei euch bald dann wieder weitergehen würde. So.
Auf jeden Fall.
Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal langsam zum Ende. Weil wir haben vorher schon gesprochen, du hattest, glaube ich, noch irgendwas vor. Was gibt's denn heute noch? Was machst du denn heute noch?
Ja, Bundesliga, letzter Spieltag natürlich. Also ich meine, für uns beide, wir sind beide Schalker, ne?
Ja, genau.
Für uns geht es nur noch darum, Köln irgendwie in den Abstieg zu schießen, aber das ist ja auch eine Motivation.
Ja,
ansonsten, ich stehe einfach auf diese letzten beiden Spieltage, wo alle Spiele gleichzeitig sind und einfach alle 5 Minuten, alle 3 Minuten irgendwie Tor in, weiß ich nicht wo. Ja,
irgendjemand steigt also auf, jemand steigt ab.
Das werde ich mir auf jeden Fall geben.
Ja, geht mir ähnlich. Ja. Also ich freue mich da auch schon drauf, gerade gesagt, weil wir ja eh schon durch sind. Bei uns ist nicht mehr viel zu holen, aber ja, mal gucken. Also da werden gleich Schicksale entschieden und wie du schon sagtest, wenn 3 Mannschaften noch im Topf sind und 3 Spiele zumindest noch spannend sind, da kann schon ganz gut hin und her gehen und dann Wechselbad der Gefühle. Vor allem, ich bin in so einer Fußball-Tipp-Gruppe. Wir haben einen Dortmunder drin, Bapfui. Wir haben einen Bochumer drin, der freut sich jetzt, dass er aufgestiegen ist. Den gönne ich das auch. Dann haben wir einen Kölner und wir haben einen Werderaner. Also das heißt, bis jetzt bin ich derjenige, der abgestiegen ist. Aber die Chance steht ganz gut, dass vielleicht in der Gruppe gleich noch der ein oder andere, ja, zumindest auf dem Relegationsplatz dazukommt. Ja. Gut, Tim, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und ich drücke dir die Daumen, dass es bald wieder losgeht. Hast du denn geschrieben ein bisschen in der Corona-Pause, Material generiert?
Ja, also nicht
Ja?
so viel, wie ich gern gewollt hätte, weil ich
Ja,
doch
gut.
immer irgendwie, also am meisten schreibe ich immer direkt nach dem Auftritt, wenn
Ja,
ich so
ja.
denke, boah,
Ja,
das war
ja.
jetzt entweder geil oder scheiße, das muss ich irgendwie anders machen.
Kenne ich, ja.
Und aber doch, einiges habe ich dann doch mal gemacht. Mal gucken, wie das dann so ankommen
Ja, ist
wird.
cool. Man freut sich drauf, dass man bald wieder so die ganzen neuen Ideen, also ich gehe ja meistens mit Ideen auf die Bühne, habe so ein paar ein, zwei Gags dazu und gucke, was daraus wird. Aber ich freue mich halt einfach darauf, diese Sachen halt mal wieder auszuprobieren. Und ich habe jetzt gemerkt, ich habe ja jetzt, wie gesagt, mal so eine Dreiviertelstunde, nee, eine Stunde gespielt beim Jochen Prang da in diesem Doppelabend, dass mir mein altes Material, also mein altes, also ich habe schon Material weggeworfen, was mir auf den Sack geht. Aber mir geht mein altes Material schon ein bisschen auf den Keks. Also ich habe jetzt auch wieder so das Gefühl, so, ah, wäre geil, wenn ich mal wieder so ein paar coole neue Sachen schreiben könnte. Dann wünsche ich dir ganz viel Kreativität, ganz viel Gesundheit, darauf, dass es bald wieder losgeht, dass es immer noch Spaß macht, dieses Format Dies, das Internet. Ist richtig, ne?
Ja, ganz genau, so ist es, ja.
Okay, ich hab's nicht so mit Namen, ich bin alt, also ich. Nimm meine Tochter auch immer Uwe. Und deswegen, ja, viel Erfolg damit. Und Leute da draußen, guckt es euch an. Schaut gerne mal im Internet vorbei bei Tim Jonas. Hast du eine eigene Facebook-Seite? Eine Künstlerseite? Ist es soweit?
Genau,
Oder?
ja, ich habe eine Facebook-Seite, ich habe eine Instagram-Seite,
Okay,
ja.
heißt die denn auch schön Tim Jonas Comedy?
Die heißt Tim Jonas Stand-up sogar. Noch
Okay.
spezifischer
Noch speziell. Ja,
heißt
gut, das lasse ich noch durchgehen. Aber ich
sie,
finde das immer lustig, wenn Leute halt dann Comedy hinter ihrem Namen so benutzen und.
ja. Ja, ich hätte am liebsten auch einfach Tim Jonas gehabt, aber das gab es schon. Mein Twitter-Account heißt Tim Jonas Quatsch,
Ja,
also.
okay. Ja, das finde ich schön, ja, das gefällt mir. Also, ja, folgt den jungen Mann und hört mal in die Show rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine Freude und ein Vergnügen. Und ja, wenn ihr wollt, hören wir uns nächste Woche wieder hier beim Podcast Ohne Sinn und Verstand. Vielen Dank, Tim, dass du da warst. Ein schönes
Ja,
Wochenende.
vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es wird wahrscheinlich weniger geklickt als das Interview mit einer Sexworkerin, aber trotzdem umso mehr freue ich mich, dass ich dabei gewesen sein durfte.
Ja, ich vermute auch. Vielleicht machen wir beim nächsten Mal einfach Dirty Talk. Alles klärchen. Dankeschön. Ciao.
Ciao.